Ja, heute ist Lukas 9 dran und ich habe den Impuls überschrieben mit himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Wir haben einen Hauskreis, in dem wir über die Bitten des Vaterunsers gesprochen haben und uns wurde neu klar, dass wir im Vaterunser ja nicht nur darum bitten, dass die Erdenszeit endlich aufhört und die Himmelszeit anbricht, wo Gott als Herr im Zentrum ist, wo alle Tränen trocknet, wo es kein Leid mehr gibt, keine Angst, keine Schmerzen, keine Krankheit, wo Menschen ihn anbeten, sondern wir bitten auch darum, dass schon jetzt dieser gute Wille Gottes auf der Erde geschieht, sozusagen als Vorgriff auf den Himmel durch uns, dass wir Kanal seiner Liebe, seiner Heilung, seiner Kraft, seiner Ermutigung und seines Segens sind. Gott handelt durch uns. Der amerikanische Pastor John Wimber hat immer davon gesprochen, dass wir Change Agents sind, also Agenten der Veränderung. Menschen, durch die Gott seinen guten Willen auf der Erde umsetzt, durch ihr Sein, ihr Gebet, ihr Handeln und ihr Reden. Und genau das tut auch Jesus mit seinen Jüngern. Und wie er das tut, das lesen wir im 9. Kapitel vom Lukas-Evangelium. Und der erste Teil, den möchte ich überschreiben mit himmelhoch jauchzend. Jesus sieht, dass er alleine nicht alle Menschen mit seiner guten Botschaft erreicht, auch nicht mit seiner heilenden Kraft. Er kann einfach nicht überall sein, aber er will, dass möglichst alle sie hören sollen und Hilfe erfahren. Und deshalb schickt er seine 12 Jünger und später noch einmal 70 Jünger los. Und die beauftragt er, genau das zu tun, was er auch tut. Sie sollen Menschen heilen und sie sollen so predigen, wie er das tut. Ich lese dazu Lukas 9, die Verse 1 und 2 und 10, 1. Jesus rief seine 12 Jünger zusammen und gab ihnen Kraft und Vollmacht, alle Dämonen auszutreiben und Kranke zu heilen. Er beauftragte sie, überall das Kommen der Gottesherrschaft anzukündigen und die Kranken gesund zu machen. Und später schickt er nochmal 70 Jünger mit demselben Auftrag weg. Wahrscheinlich sind die 12 auch dabei, aber da ist es eine größere Gruppe. Jesus gab ihnen Kraft und Vollmacht, so heißt es. Vielleicht betet er für jeden Einzelnen, segnete ihn, wie wir es tun. Er sprach ihnen seine Kraft zu, sodass sie in seinem Namen sprechen und handeln konnten. Und die Jünger erfahren, dass sie in dieser Kraft und Vollmacht handeln und reden können. Ganz selbstverständlich heißt es, die Jünger zogen los und wanderten von Ort zu Ort. Überall trieben sie Dämonen aus und heilten sie die Kranken und verkündeten sie die frohe Botschaft. Ohne Wenn und Aber. Und sie kommen glücklich zurück. Im Lukas 9, Vers 10 heißt es, die 12 Jünger kehrten zu Jesus zurück und berichteten, was sie getan hatten. Und von den 70 heißt es, als die 70 Jünger zurückgekehrt waren, berichteten sie begeistert, Herr, sogar die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir deinen Namen nannten. Und Jesus sagt, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Satan, der seine Macht an Menschen verliert. In der Kraft Jesu heilten sie und predigten, ganz selbstverständlich. Grund zu großer Freude bei den Jüngern und auch bei Jesus. Und in der Lutherbibel sind diese Verse, wie Jesus sich freut, überschrieben mit Jesu Jubelruf. Jesus jubelt darüber, dass das durch seine Jünger geschieht, dass das so selbstverständlich geschieht. Und deswegen hat mich das Ganze auf diese Überschrift himmelhoch jauchzend, jubelnd gebracht. Das ist sehr bezeichnend, finde ich, dass das Dämonen austreiben und Kranke heilen, das ist ja in der Bibel meistens auch bei Jesus, hängt das zusammen, und dass das als erstes genannt wird und dann erst das Weitergeben der guten Botschaft. Als erstes sollen Menschen erfahren, dass Jesus ein Gott der Kraft ist. Dann erst sollen sie von ihm hören und zum Glauben finden. Erstmal erfahren, Jesus ein Gott der Kraft. Ein Theologe, Lindsay Brown, erzählte vor 2 Wochen, waren wir auf der Herbstkonferenz, dass er als junger Mensch zum Glauben gefunden hatte und zu Hause ganz begeistert davon erzählte. Aber sein Vater wollte nichts davon wissen. Über Jahrzehnte. Und als er an die 70 war, da hat er gesagt, ich will mich taufen lassen. Und Lindsay Brown hat gesagt, ja, warum denn jetzt erst? Und er sagte, ich habe dich die ganzen Jahre beobachtet. Du hast 3 Töchter gehabt. 2 sind in jungen Jahren gestorben und jetzt ist die letzte verunglückt. Und du hast es verkraftet. Du bist nicht verbittert. Du strahlst einen Frieden aus. Was du über Jesus sagst, das sind keine leeren Worte. Er muss lebendig, er muss real sein und wirklich ein Gott der Kraft sein. Mit dem will ich auch leben. Auf derselben Veranstaltung wurde dann auch von einer ägyptischen Nachrichtensendung berichtet. Da wurde das Interview einer koptischen Christin in Ägypten, gezeigt. Ihre Familie war umgebracht worden von den Dorfbewohnern. Aus irgendeinem Grund ist sie verschont geblieben. Aber sie will im Dorf bleiben. Und sie sagt, ich vergebe. Und das hat eingeschlagen. Und muss wohl irgendwie von der Presse aufgegriffen sein. Jedenfalls kam das in die Fernsehnachrichten. Und dieses Interview mit der Koptin wurde gezeigt. Und der Nachrichtensprecher sagte dann sichtlich beeindruckt, diese Leute müssen von einer anderen Substanz sein. Er hat gespürt, da ist jemand, der Kraft bekommt. Ihr Gott muss ein Gott der Kraft sein, der sie kraftvoll macht. Und das hat sicher in manchen Menschen die Sehnsucht geweckt, so möchte ich auch leben. Und vielleicht haben wir ja auch so zum Glauben gefunden, dass wir Christen beobachtet haben. Also mir ist es so gegangen zu Beginn des Studiums, ich lernte Studenten kennen, die Christen waren, und ich habe gespürt, ihr Leben hat eine andere Qualität, wie sie miteinander umgehen, wie sie voller Vertrauen mit schwierigen Umständen umgehen können, wie sie die Ruhe bewahren können. Und ich habe auch gespürt, dieser Jesus, von dem sie immer reden, muss wirklich real sein und in ihr Leben hineinwirken. Und ich habe mir gewünscht, auch so glauben zu können. Und es ist nicht umsonst, dass bei Pro-Christ-Veranstaltungen oder anderen evangelistischen Veranstaltungen immer jemand interviewt wird, der Schweres erlebt hat und der deutlich machen kann, wie er durch den Glauben damit umgehen konnte. Kraft und Vollmacht von Jesus, um kraftvoll zu leben und dann von der Liebe Gottes reden und zum Glauben einladen. Und manchmal erleben wir dann auch wir, wie er uns bevollmächtigt, dunklen Mächten ihre Macht zu nehmen und andere zu ermutigen oder Friedensbringer zu sein oder Hoffnungsträger oder Frohmacher. Durch Gebet oder das, was wir sagen oder was wir tun, was uns denn hinterher auch ins Jubeln bringt. Ich habe das schon vor einiger Zeit mal erzählt, aber das ist so lange her, dass ich dachte, ich kann es einfach nochmal erzählen, wo mir das so deutlich wurde. Ich war vor einigen Jahren von einer Frühstücksgruppe eingeladen worden, ein Referat in einem Gefängnis zu halten. Und das war die erste solche Veranstaltung. Und alleine das durch die vielen Absperrungen zu gehen und immer wieder die Tür hinter sich verschlossen zu bekommen, eingeschlossen zu werden, das war ja schon deprimierend. Und als die Frauen dann in den Raum kamen, wo die Veranstaltung sein sollte, da rutschte mein Herz in die Hose, denn das waren alles junge Frauen, apathisch und alles andere als erwartungsvoll. Ich glaube, die waren nur dadurch, dass sie eben ein Stück Kuchen und Kaffee kriegten, dazu gebracht worden, dass sie überhaupt kamen und ein bisschen Abwechslung hatten. Und ich dachte nur, wie kann ich so zu ihnen sprechen, dass sie berührt werden? Jesus, du musst das machen. Ich kann es nicht. Du musst es machen. Und ich habe wirklich gebetet. Und es war so ein kleines Lobpreisteam da. Zwei Sängerinnen, die fingen an zu singen. Und dieses bekannte Lied, Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee. Ihr kennt es wahrscheinlich. Und der Refrain ist, du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du. Das ist der Clou. Und die Frauen waren plötzlich ganz da. Dieses Lied sprach wirklich in ihre Herzen hinein und Tränen flossen und Betreuerinnen gingen rum mit Taschentüchern. Und es war so eine ganz offene, erwartungsvolle Atmosphäre und der ganze Druck fiel von mir ab. Und ich hatte eine große Freiheit zu sprechen und hatte einfach den Eindruck, Jesus hatte die Regie übernommen. Er redet durch mich. Und ich denke, das ist das, was wir als Vollmacht empfinden. Eine Vollmacht, die wir nicht machen können, um die wir bitten können und dann erfahren können. Er redet und wirkt durch uns. Wie war ich dankbar? Ich habe da innerlich auch gejubelt. Und gerade neulich habe ich wieder gejubelt in unserem Frühstücksjournal, habe ich gelesen, dass seit damals jedes Jahr in dem Gefängnis ein Frühstückstreffen stattfindet und hinterher immer der Gesprächskreis über das ganze Jahr. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich da auch gejubelt habe. Wie ermutigend ist es auch, wenn Gott auf Gebet hin positiv reagiert und Veränderung schenkt. Wir erzählen das ja manchmal. Und wir haben es gerade am Wochenende erlebt. Hermann hat einen Gewaltmarsch gemacht, würde ich mal sagen. Von uns
war nicht so.
Naja, aber immerhin, von uns zur Plesse. Ja? Und das sind ja schon so 13 Kilometer oder sowas. Und am nächsten Tag hat er solche Knieschmerzen und konnte nur knapp über die Treppe kommen. Und wieder runterkommen. Also es ist ja immer so, das Knie tut besonders weh, wenn man die Treppen geht. Und wir haben dann gebetet und es ging weg. Und ich finde das so toll, wenn man das erlebt, wie auf ein kleines Gebet hin plötzlich eine Veränderung geschieht und wir darin so Gottes Handeln sehen können. Und wo wir diese Kraft und Vollmacht von Jesus besonders erleben, das ist wirklich da, wo wir für Nichtchristen beten. Das habe ich ja, glaube ich, schon oft erzählt. Diese Frage, darf ich für sie beten? Da erzählt jemand irgendwas und dann einfach zu fragen, darf ich für sie beten, ist wirklich immer mit Herzklopfen verbunden. Und jemand sagte mal, ich brauche kein Bungee-Jumping. Dieser Impuls vom Heiligen Geist, bete für diese Person, hat denselben Effekt. Ist eine Mutprobe. Und wenn wir das tun, erleben wir eigentlich immer, viel mehr als wenn wir für Christen beten, ja, dass Menschen berührt sind und dass sie offen für die Liebe Gottes sind. Und meistens geschieht auch was. Und Gott erhört solche Gebete. Ich habe euch ja erzählt von der Frau im Fitnessclub, wo ich auch einfach gefragt habe, ob ich für sie beten kann und wo sie das nächste Mal denn kam und sofort auf mich zukam. Das Auge ist schon viel besser. Ja, und neulich waren wir im Fitnessclub und sie sagte, das Auge ist hundertprozentig. Ja. Also ich finde das so schön, weil sie ein Gebet ganz anders annehmen. Als wir es tun. Wir sind wahrscheinlich zu sehr dran gewöhnt. Also das war der Abschnitt himmelhoch jauchzend, weil die Jünger und auch wir ja erfahren, Jesus gibt uns Kraft und Vollmacht zu unserem Leben, dass wir kraftvoll leben, zum Reden, zum Beten, und zum Handeln. Und um diese Kraft können wir immer beten. Wir tun es ja auch mit Liedern. Dieses Lied, komm, du Kraft der Auferstehung. Es ist wunderbar, das zu singen und in dieser Gewissheit dann auch zu solchen Begegnungen zu gehen. Ja, und jetzt komme ich zum zweiten Teil, zu Tode betrübt. Denn im selben Kapitel, im 9. Kapitel, nur ein paar Verse später, wird das Gegenteil geschildert. Versagen auf der ganzen Linie. Jesus war mit seinen drei seiner Jünger auf den Berg gestiegen. Die anderen 9 waren zurückgeblieben. War ihnen vielleicht auch nicht so ganz recht immer. Und Jesus war mit seinen 3 Jüngern auf dem Berg der Verklärung. Sie hörten die Stimme Gottes. Das war wunderbar dort. Am liebsten wollten sie da bleiben, Hütten bauen. Aber sie steigen ab ins Tal, wo es eben nicht mehr wunderbar ist, wo ihnen viele Menschen entgegenkommen und sie wieder mitten im Gedränge sind. Und dann kommt ein Mann mit seinem kranken Sohn auf sie zu. Überschrieben ist es die Ohnmacht der Jünger. Ein Mann war dabei, der Jesus anflehte. Bitte, Herr, sieh dir meinen Sohn an, mein einziges Kind. Oft packt ihn ein Dämon. Dann schreit der Junge und windet sich in Krämpfen, bis der Schaum vor seinem Mund steht. Es gibt kaum eine Stunde, in der er nicht gequält wird. Ich habe deine Jünger gebeten, den bösen Geist auszutreiben, aber sie waren machtlos. Wann fangt ihr denn endlich an zu glauben, rief Jesus. Wie lange muss ich noch bei euch sein und euren Unglauben ertragen? Bringe deinen Sohn her. Und Jesus bedrohte den bösen Geist, heilte den Jungen und gab ihm seinen Vater wieder. Alle waren erstaunt und erschrocken über die Macht, die Gott Jesus gegeben hatte. Oder die Herrlichkeit Jesu wurde sichtbar. Wann fangt ihr endlich an zu glauben? Wie lange muss ich noch euren Unglauben ertragen? Er rief das, steht da, er sagt das nicht nur, er rief das. Und er ruft es, ich denke, voller Schmerz, voller Enttäuschung, voller Trauer über den Unglauben. Sicher Unglauben des Vaters vielleicht und der Menge, aber ganz bestimmt über den Unglauben seiner neuen Jünger. War denn alles umsonst gewesen? Er hatte doch auch diesen Jüngern Kraft und Vollmacht gegeben. Sie hatten doch erfahren, dass auch durch sie, ohne dass Jesus dabei war, Wunder geschahen. Und der Vater hatte wahrscheinlich davon gehört und war deswegen voller Vertrauen zu den Jüngern gekommen und erfuhr, die Jünger waren machtlos. Welche Enttäuschung für ihn, für die Jünger, für Jesus. Wie lange muss ich noch bei euch sein und euren Unglauben ertragen? Unglauben nennt Jesus als Ursache für ihr Versagen. Sie rechneten nicht mit der Kraft Jesu, die er ihnen gegeben hatte. Einen Tag und eine Nacht und einen halben Tag ohne Jesus und seine Worte, ohne seine Ermutigung, die reichten aus, dass sie nicht mehr in seiner Vollmacht handeln konnten und nichts geschah. Wahrscheinlich, denke ich, kennen wir alle das auch, dass wir manchmal den Eindruck haben, wir sind kraftlos, wir vertrauen im Grunde Jesus nicht und das spiegelt sich dann in unserem Leben wieder. Wir bleiben in Sorgen oder Mutlosigkeit oder Antriebslosigkeit oder Bitterkeit stecken. Wir sprechen wohl mit anderen über die Liebe Gottes oder beten für uns oder auch für andere, aber nur mit halbem Herzen, ohne große Erwartung oder ganz ohne Erwartung, ohne den Blick auf Jesus und seine Möglichkeiten und machen dann die Erfahrung, nichts geschieht. Das kann allerdings auch sein, dass wir mit Mini-Glauben oder einfach aus Gehorsam beten, vielleicht auch mit gar keiner Erwartung, etwas sagen, reden oder beten und wir sind dann überwältigt von dem, was geschieht, was Gott tut. Das kann auch sein, dass wir voller Vertrauen und Erwarten beten und enttäuscht werden, nichts geschieht. Ich erinnere mich, dass wir vor langer Zeit mal zu viert aus unserem Gebetskreis hier zu einem Freund gefahren sind, der Krebs hatte. Die Ärzte hatten gesagt, wir können nichts mehr tun. Er bekam ein Einzelzimmer in einem Krankenhaus, die Frau war bei ihm im Zimmer. Und für uns wurde hier um Vollmacht und Kraft gebetet und wir sind wirklich gefahren in dieser Gewissheit. Jesus will durch uns seine Kraft fließen lassen und den Kranken gesund machen. Und wir beteten dort im Krankenhaus. Jemand hatte ein Bild, sodass der Eindruck entstand, Jesus will leben, wir können für Heilung beten. Und wir haben es getan, voller Vertrauen für Heilung gebetet. Und unser Freund ist bald darauf gestorben. Und das war so eine Anfechtung für uns vier. Nicht erhörte Gebete sind häufig ein Grund für Menschen, sich vom Glauben abzuwenden oder lieber nicht mehr konkret zu beten, lieber nur allgemein zu beten. Gott ist und bleibt souverän in seinem Handeln. Und wir verstehen es manchmal nicht. Und es ist wirklich dann Gnade Gottes, wenn wir Frieden über nicht erhörten Gebeten bekommen. Und wenn wir trotzdem weiter am Gebet und an Erwartung festhalten, dass Gott wirken kann und sagen können, Gott ist souverän, sein Wille ist immer gut. Wie und wann er Gebete beantwortet, ist seine Sache. Wir werden es einmal verstehen, spätestens im Himmel. Jesus will in diese Welt hineinwirken. Er will sein Reich bauen. Er tut es durch Menschen. Er tut es zum Beispiel durch koptische Christen, die verfolgt werden, an denen so die ganze Strahlkraft des christlichen Lebens sichtbar wird. Er tut es durch Mitarbeiter zum Beispiel von Open Doors, die diesen verfolgten Christen beistehen, mutig zur Seite stehen. Er tut es durch Menschen wie zum Beispiel Claudia, deren Hoffnung und Zuversicht Menschen beeindruckt und berührt. Und so tut er das auch durch uns kleine Leute. Und wir können immer wieder um neu bitten, um die Kraft und die Vollmacht und um die Aufmerksamkeit, um die Führung, um das Hören auf die Führung des Heiligen Geistes, Hören auf seine Impulse. So können wir immer wieder beten, wie wir das auch singen. Komm, du Kraft der Auferstehung. Hauch uns neues Leben ein. Gib uns Glaube, Liebe, Hoffnung. Zeig uns, wir sind nicht allein. Jesus lebt, ist auferstanden. Und wir leben nun mit ihm. Immer wird er bei uns sein.